Abend zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich wollte nur eine kleine Überleitung letztlich machen. Also heute Abend wollen wir uns über Vision, Ausrichtung, Zielsetzung in der Gemeinde unterhalten. Und das ist natürlich auch klar, ist keine einmalige Sache oder zwei Abende jetzt, die hintereinander gestaltet werden. Das ist natürlich eher ein Prozess, eine Ausrichtung, eine Reflexion, ein Überlegen, eine innere, wie der Name schon sagt, Ausrichtung dessen, wo wollen wir hin, was könnten Ziele sein für die Zukunft, wo wollen wir uns hinbewegen. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass man sich solche Zeiten, solche Abende auch nimmt, und dafür sind die Lehrstunden ja da auch. Gemeindeleitung hat ja viele Aufgaben, klar, könnt ihr euch vorstellen, Gemeindearbeit insgesamt, sei es Betreuung von Menschen, auch organisatorische Dinge, Lehre, aber auch wirklich leiten im Sinne von führen, im Sinne von Ziele vorgeben. Und man kann sich vorstellen, wenn das nicht vorhanden ist, dann kommt es ganz schnell zu Verunsicherung. Man weiß nicht genau, was wollen wir eigentlich, wohin gehen wir, was machen wir. Vielleicht sogar im schlimmsten Fall gibt es konkurrierende Ziele. Oder einer in die Richtung arbeitet, der andere in eine andere Richtung. Und es kann letztlich auch Frucht verhindern oder zumindest vermindern. Und im 1. Korintherbrief 3 finden wir so ein Kapitel, könnt ihr vielleicht später nachlesen, oder vielleicht wird es auch noch genannt. Da ist es vielleicht am deutlichsten. Auf der einen Seite wird gesagt, Gott schenkt Wachstum. Gott ist der Einzige, der Wachstum geben kann, so wie in der Landwirtschaft. Das können wir nicht machen, aber wir haben schon die Aufgabe zu pflanzen, zu bewässern, zu arbeiten, unseren Beitrag zu leisten. Also wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir überlassen alles Gott und gucken mal, was so vor sich hin wächst, dann entspricht das nicht der Realität und dem, wie Gott auch handelt in dieser Welt durch und mit uns. Paulus hat scheinbar sehr viel von Zielen gehalten, die durchaus, finde ich, sehr ambitioniert waren, wo er unbedingt hin wollte. Und Vorbild sind für Paulus jetzt nicht Leute, die sagen, ich mache mal irgendwie mit und das passt schon, sondern für ihn sind das Spitzensportler. Er sagte, der den Kampfpreis gewinnt, so will ich auch die Ziele im geistlichen Sinne verfolgen. Das sind für ihn die Vorbilder, 1. Korinther 9. Er sagt, dafür kämpfe ich konkret, zielorientiert. So will ich mich engagieren, als müsste ich gewinnen. Nicht nur dabei sein, und wenn ich der Letzte bin, ist auch nicht schlimm, Hauptsache mitgemacht, sondern so will ich mich engagieren für die geistlichen Ziele, für die großen Ziele, die er hat. Und als Gegenbeispiel nennt er Kämpfer, die sich zwar engagieren, die was tun, aber einfach in die Luft schlagen. Ja, die tun auch was, aber es ist völlig sinnlos, sie schlagen einfach in die Luft. Boxer, oder ich bin jetzt kein Boxer, aber ich glaube, der ein oder andere hier hat auch schon mal in der Vergangenheit geboxt oder kennt es. Wenn man einfach nur in die Luft schlagen würde, das wäre vielleicht auch anstrengend, aber es würde einen nicht vorwärts bringen. Sagt, das wäre so ein Gegenbeispiel, wo Paulus sagt, das hat keinen Sinn. Ich möchte zielorientiert kämpfen, arbeiten. Schon im Alten Testament finden wir viele gute, von Gott berufene Leiter. Zum Beispiel David, auch viele andere. Und ich fand einen Vers ganz interessant, Psalm 78, 22. Dort steht, und er weidete sie mit aller Treue. Andere übersetzen auch Lauterkeit. Also geht es letztlich um seinen Charakter. Er hatte einen Charakter, der Gott gefällig war, ein Herz, was Gott gefällig war. Aber, steht da auch, und er leitete sie mit kluger Hand. Das heißt, er hatte auch eine Begabung, Fähigkeiten, Ziele umzusetzen, zu leiten, etwas voranzubringen, das Volk Israel gestalterisch auch zu verändern und in ganz vielen Herausforderungen mit ihnen das wahrzunehmen. Das heißt, er hatte einfach auch Fähigkeiten von Gott gegeben, die sich entwickelt hatten, die ihn zum guten Leiter machten, beides zusammen. Auch im Neuen Testament finden wir ganz viele Beispiele für Leiterschaft, sogar die Gabe der Leiterschaft. 1. Korinther 12, 28 spricht Paulus von der Gabe zu leiten. Und da steckt eigentlich so ein Begriff hinter Kybernesis, kennen wir so eher aus der Schifffahrt, das ist also eine Art Lotse-Steuermann. Das heißt, jemand, der das Ziel, auch das große Ziel vor Augen haben musste, den Weg zeigen musste, ja, wo geht es lang, auch in unwegsamem Gelände, der einen Blick auf den Horizont gerichtet hatte, ja, also das Große gesehen hatte. Und wir würden heute vielleicht sogar von visionärer Leitung sprechen. Gibt auch andere Arten von Leiterschaft. Ja, in der Bibel kennen wir auch im Neuen Testament auch die Begabung, eher diakonisch oder organisatorisch zu leiten. Das ist ein anderer Begriff, aber auch diese Art von Leiterschaft kennt die Bibel. Vision ist ja heutzutage ein Begriff, der häufig gebraucht wird. Ich muss ehrlich sagen, einer meiner Lieblingsbegriffe. beschreibt letztlich so ein Stück für mich das Bild von einer Zukunft, die auch Begeisterung auslöst, Leidenschaft, Energie hervorruft. Das macht das Leben auch im geistlichen Sinne lebenswert, weil es über die kleinen Alltagsbanalitäten hinausweist und letztlich ja darum geht, Gottes Pläne, Ziele zu verwirklichen, hier auf dieser Erde, an seinem Reich mitzubauen. Damit ist auch ein Stück ein Scheinwerfer in die Zukunft. Manches ist schon da, klar, aber vieles auch noch nicht. Und Gott will weiter. Gott will weitergehen, Menschen erretten, reinnehmen in seine Möglichkeiten. Es bedeutet auch ein Stück umgesetzter Glaube, nicht nur Theorie oder das ist vor 2000 Jahren passiert oder vor 3000, sondern es wird heute umgesetzt, Realität. Und damit wird die Bibel natürlich auch ganz lebendig, weil sie nicht nur ein Geschichtsbuch ist, auf einmal, sondern auf einmal Realität in der heutigen Zeit. Es bedeutet Einsatz, manchmal mutiger Einsatz, manchmal sogar Risiko, wo man nicht genau weiß, wie geht es wirklich weiter. Und tatsächlich finden wir in der Bibel viele Beispiele, wo Gott Menschen oder ein ganzes Volk, Völker herausgefordert hat, mutige Schritte zu gehen. Ganz insbesondere natürlich einschließlich auch der Jünger damals oder der frühen Gemeinden. Ja, Vision ist letztlich so ein Stück, ich sag mal, kontextualisierte Ekklesiologie. Schönes Wort oder Doppelwort. Kontextualisiert heißt einfach, im heutigen Kontext zu sehen, ja. Das heißt, wir müssen gucken, natürlich haben wir das Beispiel, die Folie, wie Gemeinde aussieht in der Bibel, aber wir müssen natürlich auch überlegen, wie sieht es heute aus? In unseren Strukturen, in unserem Leben, in unserem Land, in unserem Kontext letztlich. Und Ekklesiologie ist die Lehre von der Gemeinde. Das heißt, wie kann die Lehre der Gemeinde biblisch auf die heutige Zeit, auf unsere aktuelle Situation, auch ganz konkret für uns als Ortsgemeinde umgesetzt werden? Und dazu möchte ich euch einladen, darüber nachzudenken, die nächsten Jahre als Gemeinde bewusst und konsequent zu gestalten, in dem Bewusstsein letztlich, dass Gott noch viele Menschen retten will, verändern will, erneuern will und ihnen auch eine geistliche Heimat bei uns geben will. So ein Stück Fazit von uns als Gemeindeleitung, dann geht es weiter mit Stephanus. Konkrete Ziele bzw. eine klare Vision sind für eine Gemeinde wichtig, weil sie zur Kernaufgabe der Gemeinde gehören, der Gemeinde Orientierung und Sicherheit geben und dadurch die Voraussetzung zur Frucht sind.
Ich weiß gar nicht so richtig, ihr Lieben, mit welchem Gefühl ihr gerade hier sitzt. Vielleicht sagt ihr, ach, Pokal-Halbfinale wäre doch nicht schlecht gewesen. Vielleicht sitzt ihr hier und sagt, Ausrichtungsabend, was ist das eigentlich? Vielleicht sitzt ihr hier und sagt, Vision, so viel haben wir doch gar nicht drüber gesprochen bisher. Ich weiß wirklich nicht, mit welchen Gefühlen du gerade hier sitzt. Deswegen lasst mich mal was von den Gefühlen von uns als Gemeindeleitung sagen. Wir haben den Vorteil, wir haben uns mindestens ein halbes Jahr schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Immer und immer wieder auf ganz verschiedene Art und Weise. Und wir haben das alle fünf und Markus, der ja zurzeit Praktikant ist und auch mit dabei ist, zu sechs, haben das als so einen Gewinn empfunden, darüber nachdenken zu dürfen, was möchte Gott, wie Gemeinde aussieht. Und zwar nicht nur ganz allgemein, sondern bei uns, konkret hier in Detmold. Deswegen bin ich mir ganz sicher, zumindest jeder, der zur Gemeindeleitung gehört, sitzt hier und sagt, okay, Pokalhalbfinale ist in Ordnung, aber das ist wirklich eine Sache, die sich lohnt und die uns als Gemeinde tatsächlich helfen wird. Dass wir an Tischen sitzen, hat einen Grund. Wir wollen nicht nur reden, sondern wir wollen, dass wir miteinander reden. Ich sage jetzt schon gleich, das wird heute an dem Abend viel weniger sein, nächste Woche viel, viel mehr. Aber wir wollen mal in den Abend starten, indem wir 2-3 Minuten nehmen, um am Tisch über 2 ganz einfache Fragen zu reden. Tauscht euch einfach mal aus über 2 einfache Fragen und dann tragen wir das ein bisschen zusammen. Pass auf, erste Frage, was sind unsere Ziele als Gemeinde? Allgemein, in diesem Jahr oder denk an den Arbeitsbereich, in dem du bist. Was sind unsere Ziele? Zweite Frage, wofür stehen wir als Gemeinde? Also was macht uns aus? Was ist das Besondere an Detmold Nord? Okay, das ist nicht schwer, das versteht jeder, das sind 2 einfache Fragen. Kommt, 3-4 Minuten am Tisch, ihr merkt, ich habe schon eine Minute mehr gegeben, gerade mal bei 2-3, mal gucken, wie lang es wird. Redet mal über diese 2 Fragen und dann gucken wir mal. Ich habe genau auf die Uhr geguckt, es waren 3,5 Minuten. Und ich bin jetzt ganz radikal und unterbreche eure Gespräche, weil ich bin mir sicher, wir würden noch lange drüber reden. Aber wir wollen das gemeinsam machen. Mein Vorschlag ist der, lasst uns doch mal, weil wir sind unter uns, lasst uns doch mal, vielleicht schaffst du es in 2, 3 Stichworten auf den Punkt zu bringen, deine Meinung oder die Meinung an eurem Tisch. Was ist das Ziel von uns als Gemeinde Detmold Nord? Ich möchte einfach, dass wir jetzt nicht nur, du weißt, was an deinem Tisch gesagt wurde, sondern man so ein bisschen ein Feeling dafür kriegt, was wurde denn an den anderen gesagt. Wer traut sich? Was ist das Ziel von uns als Gemeinde? Okay, ich schreibe einfach mal Menschenfischer hin. Ich sage euch gleich, das Problem, wenn ich was schreibe, ist meistens, ich kann es lesen, viele andere nicht, aber das heißt Menschenfischer. Okay, was noch? Ich kommentiere das nicht, sondern einfach sammeln. Nachfolge. Okay. Botschafter an Christi Stadt zu sein. Was könnte man noch sagen? Persönliches Wachstum schreibe ich mal zur Nachfolge dazu. Was sind noch Ziele von uns als Gemeinde? Ich schreibe mal Lehre hin. Nee, ich schreibe klare Lehre hin. Hat ja einen Grund, dass das so genannt wird. Ist auch gut. Was noch? Vielleicht lasst mich mal so fragen, was ist denn das Ziel von uns als Gemeinde in diesem Jahr? Oder ist das das gleiche wie letztes Jahr? Und wie die 5 Jahre davor? Habt ihr darüber geredet? Okay, Einheit? Noch irgendwas, was gar nicht hier vorkam? Ja. Okay, Gott verherrlichen. Noch irgendwas? Mir geht es auch gar nicht darum, dass wir jetzt eine umfassende Liste dahin bekommen, sondern mir geht es einfach darum, dass wenn wir die Frage stellen, was ist unser Ziel als Gemeinde oder wofür stehen wir als Gemeinde? Wir haben ja gerade nur über Ziele geredet, gar nicht über die Frage, wofür stehen wir. Wenn wir diese Frage stellen, dann kriegt man einen bunten Blumenstrauß und jetzt müsste man entscheiden, ja gut, was ist denn jetzt wichtiger? Menschenfischer, Einheit oder Gott verherrlichen oder Nachfolge? Und ja, ich weiß, das sind keine Gegensätze, aber die Frage ist, ja gut, was ist es denn jetzt konkret? Und woran wollen wir als Gemeinde konkret arbeiten? Und Martin hat es ja schon deutlich gemacht, die Gefahr ist, dass jeder für sich das beantwortet und wir dann keine Einheit sind, weil wir in unterschiedliche Richtungen gehen. Auch nicht eine klare Lehre haben, weil das ganz unterschiedliche Betonungen hat. Wir auch nicht eine klare Ausrichtung haben, was wollen wir eigentlich, weil ich das so für mich fülle und du das so für dich fühlst. Und deswegen gibt es überhaupt die 2 Abende und deswegen gibt es einen Prozess, der mit den 2 Abenden zusammenhängt. Ich will euch mal kurz vor Augen malen, was wir eigentlich vorhaben. Heute Abend wollen wir kurz darüber nachdenken und kurz heißt, ich versuche das wirklich zu begrenzen. Wenn wir die Frage stellen, was ist das Ziel von uns als Detmold Nord, dann hoffe ich, dass wir alle einer Meinung sind, dass wir sagen, okay, dann wollen wir von diesem Buch ausgehen und sagen, was ist das Ziel für uns als Gemeinde in Detmold Nord, von der Bibel herkommt. Wir werden heute eine biblische Grundlage legen und ich sage dir schon gleich, wenn du nur heute vorhast zu kommen und nächste Woche nicht, du wirst frustriert nach Hause gehen, weil wir machen das unvollständig heute. Nächste Woche wollen wir von der biblischen Grundlage herkommend 6 Kernwerte definieren. Wir wollen 6 Kernwerte in unserer Gemeinde etablieren, die jeden Bereich durchziehen. Diese Kernwerte wünschen wir uns als Leitung in der Musik zu finden, in der Jugendarbeit zu finden, in dem praktischen Bereich zu finden, in Missionsbemühungen zu finden. Jeder Bereich soll von diesen 6 Kernwerten durchzogen sein. Warum? Weil uns das hilft, zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg. Hilft zu schauen, was ist eigentlich unser Ziel. Das wollen wir nächste Woche machen. Und ich hoffe, ihr bemerkt das Schmunzeln auf meinem Gesicht. Das Spannende fängt danach an. Nämlich ein Prozess der Entwicklung und Umsetzung. Wir als Gemeindeleitung, lasst uns das von Anfang an sagen, wir kommen nicht und sagen, voilà, so ist es und so machen wir es. Sondern wir nehmen unsere Leitungsverantwortung wahr und leiten und gehen in eine Richtung, wollen dann aber mit euch gemeinsam Dinge entwickeln und mit euch gemeinsam uns auf den Weg machen, dass wir da so leben, wie Gott es tatsächlich von uns möchte. Okay, bevor wir über die Bibel kurz nachdenken, lasst mich was sagen, und das ist wichtig, über die Frage, was ist eigentlich eine Gemeindevision und was nicht. Weil auch da ist es so, jeder stellt sich etwas anderes drunter vor. Und drei Dinge möchte ich beginnen, was eine Gemeindevision nicht ist. Eine Gemeindevision ist keine Ziel- oder Strategieformulierung wie in einer Firma. Wir werden jetzt nicht kommen und sagen, wir wollen in den nächsten 5 Jahren 50 Leute zum Glauben führen. Klammer auf, wäre ein tolles Ziel, wäre auch super. Wir wollen auch nicht sagen, wir wollen unsere Spendenaufkommen so und so viel. Darum geht es nicht. Es ist nicht vergleichbar mit einer weltlichen, ökonomischen Strategie, wo man sagt, so funktioniert das jetzt. Zweitens, eine Gemeindevision, und jetzt gebrauche ich den Begriff, den Martin gebraucht hat, ist nicht nur biblische Ekklesiologie, also nicht nur die biblische Lehre von der Gemeinde. Vielleicht fragst du dich, warum machen wir sowas überhaupt? Und es wurde schon gesagt, wir haben doch ein Gemeindehandbuch. Da steht doch drin, was wir als Gemeinde wollen. Oder wir haben doch die Bibel und da steht doch drin, was Gemeinde sein soll. Der Punkt ist folgender. Ja, die Bibel und auch im Gemeindehandbuch legen wir fest, beziehungsweise hat Gott festgelegt, was jede Gemeinde an jedem Ort zu jeder Zeit ausmachen soll. Also eine Gemeinde im ersten Jahrhundert bei Paulus richtet sich nach dem Wort und eine Gemeinde im 21. Jahrhundert heute Detmold Nord hoffentlich auch. Eine Gemeindevision ist aber nicht allein eine biblische Lehre der Gemeinde. Eine Gemeindevision stellt die Frage, das, was die Bibel klar und deutlich sagt, wie ist das heute hier in Detmold zu leben? Lasst mich auch mit einem Schmunzeln sagen, wie ist das zu leben in einer Stadt, wo es 11, 12, 13, 14 freie evangelische und was weiß ich denn, mennonitische und sonst was für Gemeinden gibt, was du nur in Detmold hast? Es ist die Frage, wie kann man im 21. Jahrhundert das leben, was eine andere Frage ist, als wie hat Paulus das in Ephesus gelebt. Also ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Das ist Grundlage und die biblische Lehre muss Grundlage sein. Aber damit ist die Frage noch nicht beantwortet. Drittens, und auch das ist wichtig, eine Gemeindevision ist keine Beschreibung oder Strukturierung der gegenwärtigen Realität. Was meinen wir damit? Unter einer Gemeindevision verstehen wir nicht, dass wir Arbeitsbereiche zuordnen, dass wir neue Mitarbeiter einfach finden wollen, dass wir die Struktur ein bisschen verändern. Weil wenn wir das nur machen würden, dann wäre das so, dass man sagt, das Faktische, also das, was wir vorfinden, das bestimmt das Handeln. Wir haben eben den und den Bereich in unserer Gemeinde nicht, also gibt es den auch nicht. Wir haben die und die Mitarbeiter zur Verfügung, also können wir auch nur mit denen arbeiten. Das Problem ist, dann bestimmt das, was vorfindlich ist, unser Handeln und nicht das, wo wir glauben, das möchte Gott von uns. Wisst ihr, was das zweite Problem ist? Wenn wir nur strukturieren würden, wäre keiner von uns begeistert dabei. Weil wenn man keine Vision hat, keine Träume hat, und zwar biblisch gefütterte Träume, was möchte Gott mit uns als Detmold Nord heute hier, dann verliert man ganz schnell die Begeisterung an Gemeinde. Und die Begeisterung an Jesus. Vielleicht wisst ihr, dass das 50-jährige Jubiläum von Martin Luther King ist. Und er hat ja die berühmte Rede gehalten. Wie heißt die Rede? I have a plan. Nein, I have a dream. Er hat nicht gesagt, ich habe einen Plan, Leute, und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht und jetzt setzen wir das um. Da wäre nichts passiert. Er hat gesagt, ich habe einen Traum. Ich habe die Vorstellung von einer Welt, die so und so aussehen könnte. Und das war die Motivation für Tausende und Abertausende, sich dort einzugliedern und mitzumachen. Und so funktioniert eine biblische Gemeindevision auch. Es geht also nicht nur darum, irgendwas zu strukturieren. passt auf, lasst mich sagen, was eine Gemeindevision ist. Und jetzt gebrauche ich tatsächlich die Begriffe. Ich habe lange überlegt, ob man es besser ausdrücken kann. Ich habe aber nichts gefunden. Eine Gemeindevision ist kontextualisierte Ekklesiologie. Und das hat Martin schon erklärt. Eine Gemeindevision meint, in unserem Kontext, zu unserer Zeit, das zu leben, was Gemeinde laut der Bibel immer sein soll. Es geht darum, die Frage zu stellen, wie können wir das heute leben? Und deswegen muss man einerseits fragen, was sagt die Bibel über die Gemeinde, aber andererseits fragen, welche Leute leben eigentlich in Detmold? Welche Gesellschaftsschichten sind eigentlich in unserem Umfeld? Was prägt eigentlich die Gesellschaft, in der wir leben? Und ihr merkt schon an den Fragen, da denken wir nicht so oft drüber nach. Aber das ist eine Gemeindevision. Das heißt, die biblischen Aussagen der Gemeinde werden konkret in unsere Zeit und auch in unsere geografische Lage hinein übersetzt. Eine Gemeindevision ist zweitens, und das finde ich so toll wie nur irgendwas, eine Gemeindevision leitet zur Veränderung an. Ich hatte auf der Gemeindestunde gesagt, keine Angst, wenn wir Ausrichtungsabende machen, wird nicht alles anders und wir erfinden Detmold Nord nicht neu. Und dazu stehen wir als Gemeindeleitung. Aber wir wären eine schlechte Leitung, wir wären eine schlechte Gemeinde, ihr Lieben, wenn wir Angst vor Veränderung hätten. Wenn wir uns nicht verändern wollen, das fängt bei mir persönlich an. Das heißt Heiligung, das heißt immer ähnlicher wie Jesus zu werden. Und eine Gemeindevision leitet zur Veränderung an. Es ist einfach so, jede Gemeinde, ob das bewusst oder unbewusst ist, hat immer einen Zustand, wie sie ist. Und manche haben eine Vorstellung, wie sie sein wollen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die Realität und auf der anderen Seite die Idee. Jetzt kann man als Gemeinde, übrigens auch in deinem Leben ganz persönlich, jetzt kann man sagen, ich ignoriere die Idee. Ich beschäftige mich einfach damit, wie kommen wir über die Runden, wie kriegen wir genügend Mitarbeiter und wie können wir den Laden am Laufen lassen. Die Schwierigkeit dabei ist, vielleicht erreichen wir gar nicht das, was Jesus von uns als Gemeinde möchte. Vielleicht geben wir uns mit etwas zufrieden, wo Jesus sagt, das wollte ich nie für euch. Denkt an das Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Was hat der gemacht, der es in den Boden gebuddelt hat? Was hat er gedacht? Ich mache das, was Gott von mir möchte, weil ich halte es ganz sicher und es ist definitiv noch da am Ende. Und der Meister kommt wieder und sagt, hättest du es wenigstens auf die Bank gegeben? Es hätte Zinsen gebracht. Also ich kann die Realität einfach als gegeben nehmen und die Idee verleugnen. Ich kann auch sagen, die Realität ist die Idee. Das heißt, wir sind doch schon die perfekte Gemeinde. Jetzt, ich habe nur gerade zufällig zu Robert geschaut und er hat geschmunzelt in dem Moment. Ich vermute, die meisten würden schmunzeln, wenn man das sagt. Aber manchmal handeln wir so, dass wir sagen, ja komm, es ist doch eigentlich alles in Ordnung. Man kann drittens auch sagen, nee, also ich beschäftige mich nicht mit der Realität, ich schwebe nur in den Sphären der Idee. Das sind die Menschen, die nie mit einer Gemeinde, die es in echt gibt, zufrieden sind. Die immer auf der Suche nach der perfekten Gemeinde sind und immer sagen, ach, wenn wir doch so wären und wenn doch das wäre, dann würde ich mich auch investieren. Dann lebst du irgendwo in deiner Ideenwelt, aber eben nicht im wirklichen Leben. Und deswegen der richtige und biblische Weg, ist beides wahrzunehmen. Die Realität, so sind wir als Detmold Nord. Und gleichzeitig die Idee, so stellt sich die Bibel, so stellt sich Gott uns als Detmold Nord vor. Und das ist eine gewisse Spannung oft. Und das ist das Tolle daran. Weil das nimmst du persönlich ja auch wahr. Ich glaube, keiner von uns wird sagen, ich bin genau schon so vollkommen, wie Jesus das möchte. Sondern man merkt, ich bin noch nicht dort, wo er mich haben möchte. Und das motiviert aber dann, Dinge anzugehen. Das motiviert dann, Dinge anzupacken und motiviert dazu zu sagen, okay, ich nehme diese Spannung wahr, aber jetzt mache ich mich mit der Hilfe von Jesus auf den Weg und gehe diese und jene Sache an. Und das macht eine Gemeindevision. Sie leitet zur Veränderung an. Drittens, eine Gemeindevision, wir haben das mal so formuliert, ist die DNA einer Gemeinde. Wenn wir über Gemeindevisionen nachdenken, und das werden wir die nächsten Wochen und Monate, wahrscheinlich Jahre, häufig tun, dann ist das an diesem Bild gut zu veranschaulichen. Die Grundlage jeder Gemeindevision, zumindest wenn es eine biblische Gemeindevision ist, muss die theologische Erarbeitung dessen sein, was die Bibel sagt. Das muss die Grundlage sein und darauf muss alles bauen. Das ist die biblische Theologie und die biblischen Aussagen über die Gemeinde. Darüber kommt jetzt aber die Gemeindevision, die das ausformuliert in unsere Zeit hinein. Ausformuliert in uns als Detmold Nord hinein. Die deutlich macht, okay, das, was wir aus der Bibel verstehen, was heißt das jetzt für uns? Und darüber steht das praktische Handeln der Gemeinde. Denn wisst ihr, jeder von euch hat eine Gemeindevision. Jeder. Manche wissen es, manche nicht. Aber das, was du tust in der Gemeinde, selbst wenn du sagst, ich halte mich raus aus Gemeinde, hängt das mit deiner Gemeindevision und deiner Vorstellung von Gemeinde zusammen. Das heißt, das, was du tust, wie du es tust, warum du es tust, aus welcher Motivation du es tust, hängt letztlich damit zusammen, wie du dir vorstellst, dass Gemeinde Detmold Nord heute lebt. Und wir wünschen uns und nehmen uns deswegen auch viel Zeit dafür, dass wir die nächsten Abende dazu benutzen können, um uns neu auszurichten auf das, was wirklich wichtig ist und was unser Handeln tatsächlich bestimmen soll. Wir haben das als wichtig empfunden, im Vorfeld nochmal deutlich zu machen, was heißt es jetzt eigentlich eine Gemeindevision und was heißt es nicht. Aber passt auf, Leute, jetzt kommen wir zu dem eigentlich spannenden und schönen Teil. Wir haben das mal so formuliert, was sind die Eckpfeiler einer biblischen Gemeindevision? Und ich fange das wieder so an, indem ich euch wieder eine Frage für die Tische stelle. Es gibt keine 3,5 Minuten, es gibt maximal 1,5 Minuten. Okay, es ist auch eine viel kürzer zu beantwortende Frage. Ich möchte von dir wissen, nee, von euch, nicht von dir. Was ist die Daseinsberechtigung der Gemeinde in dieser Welt? Was ist die Daseinsberechtigung der Gemeinde in dieser Welt? Warum haben wir als Gemeinde Jesu Christi ein Recht in dieser Welt überhaupt zu existieren? Oder lass es mich anders ausdrücken, warum gibt es uns eigentlich? 1,5 Minuten, kurz zu beantworten. Was ist die Daseinsberechtigung der Gemeinde in dieser Welt? Tauscht euch kurz drüber aus. Ich weiß, dass das gemein ist, nur so wenig Zeit zu geben, aber ich habe ja auch nur so wenig Zeit. Nein, aber Leute, es ist doch eigentlich eine leichte Frage. Was würdet ihr sagen? Was ist die Daseinsberechtigung der Gemeinde in dieser Welt? Okay, Jesus will heiraten, er braucht eine Braut. Wir sammeln wieder erstmal. Ich vermute, nicht alle haben so geantwortet. Was haben die anderen gesagt? Okay, Mission. Gemeinde war eine Vision Gottes. Was könnte man noch sagen? Okay, wir sind sein Leib. Und das sagt ja auch schon viel aus. Ja. Okay, Gottes Gnade, Plan und Auftrag. Ich sage das ja immer so ein bisschen flapsig, das ist eine einfache Frage und die Frage an sich ist einfach. Aber die Antwort ist gar nicht so einfach darauf zu geben. Und wisst ihr, wir haben uns länger damit beschäftigt und meistens und häufig gibt man die Antwort, die Gemeinde ist da, um Gott zu verherrlichen. Und das stimmt. Wenn ihr in meinen Predigten ein bisschen aufmerksam zuhört, wisst ihr, dass ich das sehr, sehr häufig betone. Das oberste Ziel von allem, was passiert, ist Gottes Verherrlichung, immer. Aber das war ja nicht meine Frage. Meine Frage war, was ist die Daseinsberechtigung der Gemeinde in dieser Welt? Und wisst ihr, wenn wir die Offenbarung lesen, habe ich den Eindruck, die verherrlichen Gott viel besser als wir auf der Erde. die, die schon im Himmel sind, oder wenn wir einmal sein werden, dann passiert die Verherrlichung ungetrübt, ohne Sünde, ohne irgendwas, was dazwischen steht. Das heißt, wenn das das oberste Ziel wäre, dann wäre es besser, wenn wir als Gemeinde nicht mehr auf dieser Erde wären, sondern schon bei Jesus. Manche haben das gesagt. Ich glaube, und ich möchte euch das kurz in den nächsten Minuten an ein paar Bibelstellen zeigen, ich glaube, die einzige Daseinsberechtigung der Gemeinde in dieser Welt ist tatsächlich die Mission Gottes. Und wir formulieren das bewusst so, die Mission Gottes. Das heißt, die Heilsgeschichte, das, was Gott seit Jahrtausenden tut, das ist die einzige Berechtigung, warum wir als Gemeinde noch auf dieser Welt sind. Jetzt lasst mich ganz kurz, ich mache das häufig anhand von 6 Symbolen, lasst mich mal ganz kurz, und das ist wichtig für heute und für nächste Woche und für die nächste Zeit, ganz kurz erklären, ja, was ist denn eigentlich die Mission Gottes? Und ich weiß, viele von euch wissen das und kennen das, aber wir formulieren auch das immer unterschiedlich. Ich mache das, wie gesagt, häufig anhand von 6 Symbolen, und natürlich fängt das damit an, Gott schafft eine vollkommen gute Erde. Natürlich fängt das damit an, Gott schafft den Menschen, und zwar alle Menschen in seinem Ebenbild. Und natürlich fängt das damit an, Gott und Mensch gehen im Garten gemeinsam spazieren, ungetrübte Gemeinschaft. Das ist der Ausgangspunkt von Gottes Mission. Das große Dilemma ist dann, und auch da sage ich euch nichts Neues, nur wir müssen die Geschichte richtig hinkriegen. Der Mensch rebelliert gegen Gott, und das, was Gott eigentlich seine Mission war, den Menschen zu schaffen, und das wäre die Mission beendet gewesen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und das Gegenseitige miteinander zu genießen. Aber der Mensch rebelliert gegen Gott und stürzt alles ins Chaos. Und dann kommt die große, lange Zeit des Alten Testaments. Und ich habe das mal so bezeichnet, das ist die Zeit der Verheißung. Wenn ihr ganz am Anfang der Bibel lest, also schon in 1. Mose 12, fängt dieser Teil an. Und das ist ja der ganz bekannte Vers 1. Mose 12, der Segen, den Gott an Abraham gibt. Aber das ist wichtig. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Das heißt, dort fängt die große Verheißung an und das ganze Alte Testament läuft anhand dieser roten Linie entlang. Das heißt, das, was mit dem Sündenfall kaputt gegangen ist, das möchte Gott, und das hat er versprochen, wiederherstellen. Israel verbockt es. Das überrascht Gott nicht, weil von Anfang an klar war, es muss Jesus kommen. Aber dann kommt eben Jesus. Und nur um das nochmal klar zu kriegen, das sind nicht wir. Das ist nicht unsere Zeit. Das war vor 2000 Jahren. Jesus kommt und in Jesus wird jetzt das, was das ganze Alte Testament verheißt, erfüllt. Das heißt, das, was versprochen wurde, ist in Jesus tatsächlich Wirklichkeit geworden. Die Folgen des Sündenfalls sind umgedreht worden. Das, was kaputt gegangen ist, ist wiederhergestellt worden. Und erst danach kommt die große Zeit, und in der leben wir, der Mission. Und wisst ihr, was die Mission nur machen muss? Verkündigen, was Jesus gemacht hat. Die Mission, wir als Gemeinde, zählt zu verkündigen, Jesus hat das tatsächlich schon vollendet. Und dann irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, kommt die Zeit der Neuschöpfung. Und jetzt lest diese Texte, Offenbarung 21, 22, 2. Petrus 3. Da wird vollkommene Gerechtigkeit sein. Keine Träne, kein Leid, kein Schmerz mehr. Alles, was in Eden war, in der Schöpfung, wird wiederhergestellt und überboten werden. Der Punkt ist jetzt folgender. Wisst ihr, was die Bibel als Evangelium bezeichnet? Alles von Genesis 12 bis Offenbarung 22. Wenn ich euch fragen würde, was ist das Evangelium? Ich werde das heute Abend vielleicht noch tun. Ich will dann nicht die Antwort wissen. Die meisten hätten mir gesagt, ich bin ein Sünder, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und wenn ich das annehme, für mich werde ich gerettet. Nein, das ist ein Teil des Evangeliums. Ich möchte euch mal ganz kurz Galater 3, Vers 8 vorlesen, weil das wichtig ist, Leute, das macht die Bibel so. In Galater 3, Vers 8 bezieht sich Paulus genau auf 1. Mose 12, was ich gerade vorgelesen habe. Und das sagt er, die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft, im Griechischen steht hier Euangelion, verkündigte ihm das Evangelium, was ist das Evangelium? In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das heißt, Evangelium ist alles seit 1. Mose 12, was die Umkehr des Sündenfalls und die Rückkehr und Überbietung zur Schöpfung mit sich bringt. Behaltet das mal im Hinterkopf. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Welche Aufgabe haben wir denn in der ganzen Geschichte? Das ist die Mission Gottes. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und die Frage ist, welche Aufgabe haben wir in dieser Mission? Bemerkenswerterweise ist die Aufgabe für Israel und für uns gleich gewesen. Einer der wichtigsten Texte im Alten Testament für Israel ist Exodus 19, Vers 6. Dort wird erklärt, warum gibt es Israel. Und es wird gesagt, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, eine heilige Nation. Da wird erklärt, warum gibt es Israel. Ich habe das lange so gelesen, als ob das heißt ein Königreich mit Priestern. Aber es heißt ein Königreich von Priestern. Das heißt, Gott sagt, ihr Israel, ihr seid die Priester. Und habt ihr so ein bisschen Kinderstunde, Jungschartini noch im Hinterkopf, was ein Priester macht? Der steht immer zwischen Gott und dem Menschen. Der Priester ist immer der Mittler zwischen diesen zwei Dingen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Jetzt kommt das Bemerkenswerte. 1. Petrus 2, Vers 9. Dort sagt Petrus an die Gemeinde, an die neutestamentliche Gemeinde, exakt das Gleiche. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum oder eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Genau das Gleiche, ihr seid Priester. Warum passiert das? Und in Vers 12 wird das deutlich. Führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Also Detmold Nord, warum gibt es dich? Was ist deine einzige Daseinsberechtigung in dieser Welt? Es ist schlicht und ergreifend das, was Gott auf der einen Seite, was den Menschen auf der anderen Seite und wir sind die Priester. Die Gemeinde ist der Priester, der Mittler zwischen Gott und Mensch. Und es gibt keinen anderen, der diesen Dienst tun kann. Es gibt niemanden, der das übernehmen kann. Und die Hauptfrage von uns, bei allem, was wir tun, über Ziele, über Vision, die Hauptfrage, manchmal vielleicht sogar die einzige Frage, sollte sein, wie können wir diesen Dienst so gut wie möglich ausführen? Wie können wir Gott und Mensch so gut wie möglich miteinander in Verbindung bringen? Ich weiß nicht, ob der Gedanke für dich neu ist. Du bist ein Priester. Du kannst gerne die Schrift lesen. Wir können uns gerne hinsetzen. Ich vermute, du wirst schwer zu einem anderen Ergebnis kommen. Wir als Gemeinde sind die einzigen, die Gott und Mensch in dieser Zeit, im 21. Jahrhundert, verbinden können. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, okay, wie sollen wir das tun? Was sagt die Bibel dazu? Dann gibt es drei Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Das eine ist, wir müssen uns über das Evangelium unterhalten. Also wenn wir Gott und Mensch verbinden, dann ist die Frage, was ist eigentlich der Inhalt der guten Botschaft? Also von Gottes Seite, was kommt eigentlich? Wir müssen uns zweitens über die Gesellschaft unterhalten. Also Gott auf der einen Seite, der Mensch auf der anderen Seite. Und wenn wir beide verbinden sollen, müssen wir uns darüber unterhalten, wie stehen wir eigentlich zu den Menschen um uns herum? Wie stehen wir zur Gesellschaft? Wie verhalten wir uns dazu? Das heißt, hier geht es um den Adressat der guten Botschaft und wir müssen uns drittens über den Vermittler der guten Botschaft unterhalten. Das heißt, wer sind wir eigentlich? Und ich versuche das jetzt in knappen Strichen mal zu zeichnen, weil das ist alles eine Hinführung zu dem, was wir meinen mit nah bei Gott und nah bei den Menschen und auch zu den sechs Kernwerten, die wir definieren wollen und dann auch leben wollen. Und wenn wir uns über das Evangelium unterhalten, Uns ist einfach wichtig, so ein paar Dinge nochmal auf den Punkt zu bringen. Dann gibt es drei Schlagseiten, drei Seiten vom Pferd, von denen man runterfallen kann. Ich weiß, ein Pferd hat nur zwei Seiten, aber es gibt dreimal zwei Seiten. Passt auf, Leute, das erste Problem, die erste Schlagseite, die erste Gefahr ist, man kann das Evangelium moralistisch oder relativistisch verstehen. Lasst mich anders ausdrücken, gesetzlich oder vollkommen frei. Wenn wir uns darüber unterhalten, was ist eigentlich die Botschaft, die wir weitergeben als Priester, dann stehen wir immer in der Gefahr, auf der einen Seite das Evangelium gesetzlich zu sehen. Das heißt, du als Mensch musst und kannst etwas für dein Heil tun, du kannst es dir erwirken und wir überbetonen dann die Werke. Man kann auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, nee, also Gnade über alles, leb einfach wie du willst und die Gnade Gottes gilt auch für dich. Das Problem ist, beides in seiner Schwarz-Weiß-Ausführung ist nicht biblisch. Weil die Bibel macht zwei Dinge deutlich und wir wünschen uns, dass wir als Gemeinde so leben. Die Bibel macht erstens deutlich, wir sind und bleiben immer allein aus Gnade gerettet. Christ zu sein ist nicht das, was wir tun, sondern das, was für uns getan wurde. Christ zu sein heißt immer, ich kann nichts für mein Heil tun. Gott hat mich allein aus Gnade gerettet. Was heißt das für uns? Nur mal schon so einen kurzen Blick. Diese Gnade müsste jeden Bereich unserer Gemeinde durchziehen. Wenn wir allein aus Gnade gerettet sind, müsste in jedem Bereich unserer Gemeinde es übersprudeln vor Gnade. Christus sein meint aber zweitens, die Rettung allein aus Gnade führt und muss zu einem veränderten Leben führen. Und zwar in allen Bereichen. Also zu sagen, ich bin aus Gnade gerettet, aber Veränderung wirst du bei mir nicht sehen. Musst du auch nicht sehen, weil ich habe mich irgendwann mal für Jesus entschieden. Geht an dem, was die Bibel sagt, vorbei. Weil die Bibel sagt, du bist allein aus Gnade gerettet und jetzt die Antwort auf diese Rettung, die Antwort auf diese Gnade ist was? Ja, man lebt anders. Man lebt in der Heiligung. Der Glaube ohne die Werke ist was? Tod. Und versteht ihr? Beides muss man zusammenhalten. Allein aus Gnade, aber immer auch den Anspruch, Jesus schenkt dir seine Gnade, um dich zu verändern. Jesus schenkt uns als Detmold Nord seine Gnade, um uns zu verändern. Wir haben das mal so formuliert, eine Gemeinde muss in ihrem Reden und Tun die Balance halten zwischen der guten Nachricht von der Rettung allein aus Gnade und der notwendigen Folge von Werken als Antwort auf diese Gnade. Und wir wünschen uns, dass das unsere Gemeinde prägt. Nicht ein Du musst und eine Gesetzlichkeit, aber auch nicht ein Leb wie du willst. Christ zu sein heißt, du nimmst die Gnade von Gott in Anspruch und fertig. Es gehört beides zusammen. Das zweite in Bezug auf das Evangelium, was man manchmal gegensätzlich sieht und wo man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Man kann das Evangelium individualistisch oder ganzheitlich verstehen. Was meinen wir damit? Wenn ich euch die Frage stellen würde, was ist das Evangelium, dann kann man das von zwei Perspektiven aus beantworten. Man kann das ausgehend von der Frage beantworten, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Individuell. Das waren die drei Punkte, die ich gerade genannt habe. Das ist das typisch pietistische, fromme Denken über das Evangelium. Die Frage ist, wie komme ich in den Himmel? Und das ist richtig. Aber zu klein gefasst. Weil das Evangelium an sich hat ja immer mehr als nur mit mir zu tun. Es hat mit der Welt zu tun. Es hat mit Gerechtigkeit zu tun. Es hat mit Frieden zu tun. Es hat, und jetzt denkt an die sechs Symbole, es hat mit allem zu tun, was ab Genesis 12 steht bis Offenbarung 22. Jetzt kann man die Frage, was ist das Evangelium, auch von einer anderen Seite aus beantworten, nämlich ausgehend von der Frage, welche Hoffnung gibt es für die Welt? Also die Frage, was Jesus am Kreuz getan hat, wie verändert das die Gesellschaft? Wie verändert das unser Miteinander als Menschen? Wo führt das zu mehr Gerechtigkeit, zu weniger Armut und so weiter? Und ihr merkt schon beim Reden, wie ich rede, das ist so ein typisch missionaler Ansatz, wo man sagt, es geht vor allem um die Veränderung der Welt. Jetzt schiebt das nicht gleich zur Seite und sagt, das ist aber falscher als das rein Individualistische. Es ist beides falsch, wenn man es ausschließlich nimmt. Das Problem dort ist dann, wenn das Evangelium gar nichts mehr mit Sünde zu tun hat, nichts mehr mit zu tun hat, dass ich Buße tue und umkehre, dann läuft was falsch. Der Punkt ist nur der, beides ist biblisch. Das heißt für uns als Gemeinde, wir wollen, dass wenn wir über das Evangelium nachdenken, dass immer die Betonung ist, du als einzelner Mensch bist ein Sünder und du brauchst Christus und seine Gnade, tu Buße, kehr um und bekomme ein neues Leben. Wir wollen aber, dass wir den Schritt, den die Bibel macht, auch gehen und darüber weiter hinausgehen und sagen, das Evangelium ist aber größer. Es hat eine breitere Auswirkung als nur, wie komme ich in den Himmel. Wir haben das mal so formuliert, eine Gemeinde muss die Balance halten zwischen der individuellen und der ganzheitlichen Ebene des Evangeliums. Das Evangelium ist die Antwort auf beide Fragen, wie werde ich gerettet, individuell, und welche Hoffnung gibt es für die Welt, ganzheitlich. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, meine Güte, warum machen wir das ganze Theoretische? Aber denkt das mal ein bisschen weiter. Das hat Riesenauswirkungen, wie wir Gemeinde leben. Riesenauswirkungen, wie wir unseren Platz hier in Detmold sehen. Riesenauswirkungen, wie wir Gottesdienste feiern. Und wir kommen dazu noch. Lasst mich in Bezug auf das Evangelium einen letzten Gegensatz sagen, wo man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Manche betonen, das Evangelium ist allein gegenwärtig. Also in Jesus ist absolut alles erfüllt. Andere betonen, das Evangelium und damit verbunden das Königreich Gottes ist komplett zukünftig. Das heißt, wir sind jetzt noch irgendwo in so einer Zwischenzeit, aber erst am Ende wird sich alles erfüllen. Das eine betont das Gegenwärtige, wir als Menschen leben eigentlich schon Himmel auf Erden und wir können das auch realisieren. Die anderen, die Zukünftigen, sind so eher die Pessimisten, die sagen, freu dich auf den Himmel. Investier dich nicht zu sehr jetzt, weil das Eigentliche kommt erst noch. Und ihr merkt, es geht immer um Schwarz-Weiß. Aber wisst ihr, die Bibel macht deutlich, es ist beides. Christus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Christus hat schon gewonnen. Und alle Folgen des Sündenfalls sind schon umgekehrt am Kreuz. Wir erleben das noch nicht so komplett. Aber es ist schon vollbracht. Es ist noch nicht alles vollendet. Christus muss wiederkommen. Und wir als Menschen können keinen Himmel auf Erde schaffen. Aber man muss beides im Blick behalten. Auch das, lasst mich nur ein paar Beispiele nennen, das hat Auswirkungen auf unseren Alltag. Das heißt, wir wollen mutig um Heilung und Gesundheit beten. Im Wissen, dass Gott das oft nicht erfüllt. Wir wollen dir und Leuten, die zu uns kommen, mutig zusprechen, du bist der Sünde gestorben. In dem Wissen, auch wir sündigen noch. Und zwar bis wir sterben werden, körperlich, oder Jesus wiederkommt. Wir wollen uns einsetzen, wo man den Frieden und die Gerechtigkeit von Jesus, wo wir dazu beitragen können, wollen wir das tun. Aber wir erwarten nicht, den Himmel auf Erden schaffen zu können. Eine Gemeinde muss in ihrem Verständnis des Evangeliums die Balance halten zwischen der guten Nachricht von der Rettung allein aus Gnade und der notwendigen Folge von Werken als Antwort auf diese Gnade, zwischen einem individualistischen und einem ganzheitlichen Fokus und zwischen einem gegenwärtigen und zukünftigen Verständnis des Reiches Gottes. Das ist die Zusammenfassung, wenn wir über das Evangelium nachdenken, in welche Richtung wollen wir eigentlich? Das heißt, es geht immer um die Mitte. Nicht gesetzlich und nicht vollkommen frei. Nicht nur Hauptsache, wie komme ich in den Himmel und nicht Hauptsache, die Welt wird gerecht. Nicht, jetzt ist schon alles komplett und vollkommen und wenn ich um Heilung bete, passiert das auch immer. Aber auch nicht, ja gut, Jesus hat zwar gesagt, es ist vollbracht, aber es macht keinen großen Unterschied. Es gehört tatsächlich immer beides zusammen. Das war das Längste zum Evangelium, weil das wichtig ist. Nur wenn wir darüber nachdenken, wir stehen zwischen Gott und Mensch, dann müssen wir als Gemeinde darüber reden, ja gut, welche Botschaft wollen wir eigentlich verkündigen? Und zwar nicht nur, wenn jemand hier vorne predigt. Welche Botschaft wollen wir in unseren Kindergruppen verkündigen? Welche Botschaft soll in den Kindergeschichten im Gottesdienst deutlich werden? Welche Botschaft soll durch die Lieder ausgedrückt werden? Es geht nicht nur darum, was machen die Leute, die vorne stehen und eine Predigt halten. Lasst mich kurz was zur Gesellschaft sagen. Vielleicht werdet ihr denken, was kann man denn dazu sagen? Aber Leute, das ist wichtig. Wenn wir nur über Evangelium nachdenken, nur darüber nachdenken, was auf Gottes Seite ist, wie können wir dann Priester sein? Also stellt euch einen Pastor vor, angenommen, wir würden einen Pastor anstellen und der Pastor wäre hervorragend im Predigen, hätte aber keine Ahnung, was eigentlich in der Gemeinde passiert. Hätte keine Ahnung, mit welchen Nöten Menschen konfrontiert sind, hätte keine Ahnung, was auf menschlicher Seite eigentlich abgeht. Wir würden alle sagen, der ist kein Priester, auch kein Pastor. Ich habe manchmal den Eindruck, wir denken viel über das Evangelium nach, aber zu wenig über die Leute, denen wir das vermitteln wollen und für die wir Priester sind. Bei der Gesellschaft gibt es eigentlich nur zwei Gefahren, aber die haben es in sich. Einerseits gibt es die Gefahr einer zu geringen Anpassung, einer reinen Konfrontation. Andererseits die Gefahr einer zu starken Anpassung, einer reinen Wertschätzung. Wenn wir darüber nachdenken, wir wollen die Gesellschaft, nimm nicht den Begriff, mach's menschlicher, wir wollen die Menschen in der Gesellschaft erreichen, dann steht jede Gemeinde in der Gefahr, auch wir als Detmold Nord, auf einer Seite vom Pferd runterzufallen. Wir können auf der Seite vom Pferd runterfallen, dass wir sagen, wir schätzen die Gesellschaft fast in allem. Wir passen uns so weit, wie es irgendwie geht, dem an, wie man heute lebt, das, was unsere Kultur prägt. Und selbst Jesus hat doch schon gesagt, ihr seid in der Welt. Ja, das machen wir. Das heißt, Anpassung, Anpassung, Anpassung. Man könnte es mal so bezeichnen, Weltzucht. Also das, was die Welt gut findet, das machen wir auch. Man kann auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, nee, das, was die Welt macht, das ist grundsätzlich und immer schlecht. Und unsere Hauptaufgabe ist, immer zu konfrontieren, immer dagegen zu schießen und uns überhaupt nicht anzupassen. Ich frage euch jetzt nicht, wer sich für welche Seite entscheiden würde oder wie du das zuordnen würdest. Aber jeder von uns hat sich da irgendwo so sein Bild zurechtgezimmert. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn wir uns nur isolieren? Wir sind keine Priester mehr. Wie wollen wir die Menschen denn mit Gott in Verbindung bringen? Wie wollen wir denn die Botschaft Gottes noch in die Welt und den Menschen von heute überhaupt verständlich weitergeben? Wie wollen wir es denn noch überhaupt schaffen, Gott und Mensch zu verbinden? Und auch da ist es so, Jesus sagt eben nicht nur, ihr seid nicht von der Welt, er sagt auch nicht nur, ihr seid in der Welt, sondern er sagt beides. Ihr seid in der Welt und nicht von der Welt. Wenn ihr Römer 1 und 2 lest, wird deutlich, die Bibel schätzt die Gesellschaft und das, was der Mensch tut, sehr, sehr hoch. Der Mensch hat laut Paulus ein natürliches Empfinden für Gerechtigkeit. Ein natürliches Empfinden für das, wie Gott es eigentlich möchte. Das Gesetz ist ihm auf das Herz geschrieben. Er hätte Gott erkennen können. Er kommt nicht zu Christus, das ist keine Frage. Aber der Mensch und die Gesellschaft sind alles Ebenbilder Gottes. Das heißt, wenn die Politik dazu führt, dass Armut bekämpft wird, dann sollten wir als Christen nicht sagen, ja, das ist aber für Gott nichts wert, weil es hat ja kein Christ gemacht. Natürlich ist es für Gott was wert. Wenn die Politik dazu führt, dass Prostitution eingegrenzt wird, würden wir alle noch sagen, ja, das ist super, weil das ist ja ethisch und moralisch und das möchte Gott nicht. Aber was würden wir sagen, wenn Politik für Bildung sorgt? Jetzt haben wir viele Lehrer hier und da würden die meisten sagen, ja, das ist grundsätzlich auch gut. Wenn sie dafür sorgt, dass Technologie sich entwickelt, wenn sie dafür sorgt, dass der Mensch überhaupt sich entwickelt. Und die meisten würden sagen, ist nett, aber hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Wenn wir über die Gesellschaft nachdenken, dann ist wichtig zu beachten, grundsätzlich achtet die Bibel und achtet Gott den Menschen. Und daneben konfrontiert er den Menschen auch immer. Daneben sagt er immer auch, Leute, ihr habt da Schöpfer und Geschöpf vertauscht. Leute, ihr habt euch Götzen gebaut und Leute, das ist Sünde und das kann nicht so sein. Aber Gott ist nie so, und du zeig mir die Stelle in der Bibel, wo das nur entweder oder ist. Und das kann es auch nicht sein. Weil Jesus kam auf diese Erde, hat sich der Kultur angepasst, hat sich uns Menschen angepasst, hat sich sprachfähig gemacht. Warum? Weil er uns erreichen wollte. Das heißt, wir als Gemeinde brauchen eine gesunde Balance zwischen der Wertschätzung der Gesellschaft auf der einen Seite und der Konfrontation der Gesellschaft auf der anderen Seite. Jetzt lasst mich nur mal 3 kurze Punkte sagen, wie kann man denn die Gesellschaft wertschätzen? Das fängt damit an, dass wir als Gemeinde eine Haltung des Respekts und der Hochachtung gegenüber Gesellschaft und Kultur entwickeln sollten. Wir wünschten, wir wären eine Gemeinde, die das, was unsere Politiker tun, hochachten und wertschätzen. Ich wünschte, wir wären eine Gemeinde, die wirklich Respekt ausdrückt, wenn Menschen Fortschritte machen. Und die das nicht nur denken und nicht nur Gott dafür danken, sondern das tatsächlich auch leben. Es fängt mit einer Haltung des Respekts an. Es geht weiter mit einer, sorry nochmal für das Wort, mit einer Kontextualisierung in die Kultur hinein. Wenn wir Priester sein wollen, zwischen Gott und Mensch, und darüber reden, welche Musik spielen wir, machen wir in unserer Gemeinde, dann dürfen wir nicht nur darüber nachdenken, was gefällt uns. Dürfen wir nicht nur darüber nachdenken, was haben die Leute vor uns gemacht. Sondern dann müssen wir darüber nachdenken, wie können wir das, was unsere Gesellschaft tut, wertschätzen. Keine Sorge, ich komme noch zur Konfrontation, aber wir müssen damit erstmal anfangen. Tim Keller hat mal gesagt, und ich liebe den Satz, echte Kontextualisierung heißt, den Skandal an der richtigen Stelle zu verursachen, dem Kreuz Christi, und alle unnötigen Skandale zu vermeiden. Echtes Priestertum heißt, wir vermeiden alle Skandale, die laut der Bibel vermeidbar sind, weil die Bibel das nicht vorschreibt. Warum tun wir das? Damit der eigentliche Skandal, und das ist das Kreuz Christi, deutlich wird. Das meinen wir mit zu geringer Anpassung auf der einen Seite und zu starker Anpassung auf der anderen Seite. Jetzt versteht ihr uns nicht falsch. Natürlich müssen wir, und das ist in unserer Gesellschaft so, natürlich müssen wir die Gesellschaft immer wieder konfrontieren. Natürlich werden wir nicht Dinge gutheißen, die die Bibel nicht gutheißt. Natürlich sind wir als Gemeinde eine Gegenkultur. Und das ist unser stärkstes Argument. Wenn wir eine Kultur sind, wo die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen regiert, dann ist das so ein Anziehungspunkt für andere. Der Punkt, den wir hier setzen wollen, ist nur der, wir werden nicht mehr Salz der Erde und Licht der Welt sein, wenn wir nur eines von den beiden Seiten betonen. Wenn wir nur betonen, nicht in der Welt. Wenn wir nur betonen, hauptsächlich, wir machen deutlich, was alles falsch läuft. Hauptsache, wir melden uns immer, wenn irgendwas ethisch in die falsche Richtung geht. Und Hauptsache, wir machen ganz deutlich, als Christ lebt man anders. Werden wir nicht mehr Salz und Licht sein. Wenn wir auf der anderen Seite nur betonen, ach Leute, ihr macht das alles richtig. Und wenn wir genauso leben wie alle anderen, dann haben wir auch keine Botschaft mehr. Und entschuldigt, wenn ich das Beispiel mal nehme, wenn du ein paar Verlautbarungen der evangelischen Kirche in Deutschland liest, musst du sagen, was habt ihr eigentlich zu sagen? Nichts mehr. Salz und Licht, oder lasst es mich anders ausdrücken, Priester zu sein, können wir nur, wenn wir beides in Ausgewogenheit leben. Wir haben das mal so formuliert, eine Gemeinde sollte die Balance zwischen Weltzucht und Weltflucht, zwischen der reinen Wertschätzung und der reinen Konfrontation der gegenwärtigen Gesellschaft halten. Wird eine Seite vernachlässigt, sind wir nicht mehr Salz der Erde und Licht der Welt, geschweige denn Priester zwischen Gott und Mensch. Wir haben über Gott nachgedacht, was ist das Evangelium? Wir haben über die Gesellschaft nachgedacht, wie stehen wir dazu? Und jetzt lasst uns als Letztes noch kurz über uns nachdenken. Über die Frage, wer sind wir eigentlich? Und ich gebe zu, wenn ihr ein bisschen schaut, welche Gemeinden wann, wie, wo auch in unserem Umfeld entstehen, mit welchem Charakter, hat das ganz oft was mit der Frage zu tun. Die Frage, wer sind wir als Gemeinde Jesu eigentlich, wird oft gegenteilig beantwortet. Entweder man sagt, wir sind eine Institution mit harten Grenzen. Das heißt, wir sind Detmold Nord, wir haben einen gewissen Frömmigkeitsstil, wir haben eine gewisse Theologie, wir haben einen gewissen Musikstil, wir haben einen gewissen Gottesdienstablauf und das ist eine ganz harte Grenze, drin oder draußen. Und wenn du nicht unsere Frömmigkeit hast, dann können wir auch nicht zusammenarbeiten oder wenig miteinander anfangen. Oder man betont das andere, nee, Gemeinde ist keine Institution, Gemeinde ist eine Bewegung. Gemeinde hat nicht ein Innen und Außen. Und es spielt auch keine so eine große Rolle, ob du jetzt Baptist bist oder ob du Methodist bist. Hauptsache, du liebst Jesus und dann ist alles gut. Das heißt, es gibt kein drin und draußen. Es ist so ein Movement, würde man heute wahrscheinlich sagen. Jetzt hat beides Vorteile. Wenn man sagt, Gemeinde ist eine eigenständige Institution, dann hat man das sicher und fühlt sich zu Hause und hat auch so ein ganz gewisses Gepräge, wie wir als Gemeinde leben. Die Schwierigkeit dabei könnte sein, dass wir den Blick verlieren für, wir sind Teil eines Größeren. Den Blick verlieren dafür, ja gut, das ist jetzt Gemeindesonntag und Montag bis Samstag ist halt Alltag. Und das sind halt andere Menschen, die leben und glauben nicht so wie ich, also ist das was anderes. Wenn man Gemeinde nur als Bewegung versteht, dann kommt man ganz schnell dahin, dass man gar nicht mehr sagen kann, ja, was ist jetzt eigentlich Christ? Was ist eigentlich Gemeindemitgliedschaft? Was hat Taufe eigentlich für eine Bedeutung? Das heißt, es geht mehr so darum, ja, Hauptsache, du bist halt irgendwie Teil der Bewegung. Und ihr werdet nicht überrascht sein, dass beides irgendwo wahr ist. Wir als Gemeinde haben eine gewisse Tradition, wir haben ein 25-jähriges Jubiläum, wir haben einen ganz ausgeprägten Frömmigkeitsstil. Eine der größten Dinge, die ich sehr schätze als Bibelschullehrer, ist, dass ich durch so viele Gemeinden komme. Und du brauchst nur einen Gottesdienst. Das ist auch die Gefahr, dass man zu viele Schubladen hat. Aber du brauchst nur einen Gottesdienst und du kriegst ganz schnell ein Frömmigkeitsziel einer Gemeinde mit. Und den haben wir auch. Und das ist gut so. Und das ist richtig so. Wir haben ein Selbstverständnis und wir haben einen gewissen Stallgeruch. Andererseits sind wir natürlich Teil einer größeren Bewegung. Natürlich sind wir mit allen anderen Christen, die Jesus lieben und nachfolgen, verbunden. Natürlich, das ist ja manchmal schwer zu erklären einem Detmolder, der nicht versteht, warum gibt es so viele verschiedene Gemeinden und warum macht ihr nicht eine Gemeinde? Ja, natürlich sind wir mit unseren Brüdern und Schwestern verbunden. Natürlich können wir mit Menschen zusammenarbeiten, die einen anderen Frömmigkeitsstil haben, die einen anderen Gottesdienstziel haben, in Grenzen, ohne dass wir uns verleugnen. Aber es ist eben wieder tatsächlich beides. Eine Gemeinde darf und muss eine eigenständige Institution mit klar definierten Grenzen sein. Eine Gemeinde sollte sich deshalb immer auch als Teil einer viel größeren Bewegung verstehen und darauf hinarbeiten, so viel und kreativ wie möglich mit anderen Gemeinden zusammenzuarbeiten, ohne sich selbst zu verleugnen. Wenn wir Priester zwischen Gott und Mensch sein wollen, dann müssen wir beides bejahen. Wir sind Detmold Nord mit unserem Gepräge und unserer Frömmigkeit, aber wir sind Teil einer viel größeren Bewegung. Jetzt habe ich viel zu viel geredet. Und wir versprechen euch auch, nächste Woche werdet ihr viel, viel mehr reden. Aber wisst ihr, warum wir auf den Abend nicht verzichtet haben? Wir hätten anfangen können und sagen, wir haben als Leitung lange darüber nachgedacht, welche Werte sind uns wichtig, die sind's und jetzt setzen wir es um. Aber wisst ihr, was uns wichtig ist? Wir wollen, dass wir als ganze Gemeinde verstehen, wie kommen wir auf diese Werte. Und wir werden nächste Woche immer wieder Bezüge darauf ziehen, was wir heute hatten, um deutlich zu machen, deswegen wollen wir, dass Kinderarbeit diesen Wert hat. Deswegen wollen wir, dass wenn wir darüber nachdenken, wo bauen wir, wann bauen wir, was bauen wir, dass wir nicht nur denken, ja gut, was passt halt, sondern denken, was ist das Ziel von uns als Gemeinde? Wohin wollen wir? Was ist uns wichtig? Und ich weiß, dass das viel Lesen ist, aber lasst mich nochmal 4 Punkte auf den Punkt bringen, so wie wir es als Leitung formuliert haben. Wenn du diese 3 Dinge nimmst, Evangelium, Gesellschaft und Identität, dann haben wir das mal so formuliert. Wir als Detmold Nord sind Mittler bzw. Priester zwischen Gott und Mensch in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserem Land und auf der ganzen Erde. Unsere Hauptfrage muss deshalb sein, wie wir unseren Mittlerdienst zwischen Gott und den Menschen am besten ausfüllen können, beziehungsweise wie wir nah bei Gott und nah bei den Menschen sein können. Wir wollen nichts anderes zu unserer Hauptfrage machen als diese. Wenn wir über das Evangelium nachdenken, wir als Detmold Nord wollen nah bei Gott und seinem Wort sein. Wir wollen das Evangelium allen Menschen so biblisch und so verständlich wie möglich in Wort und Tat verkündigen. Wir proklamieren deshalb die gute Nachricht von der Rettung allein aus Gnade und betonen gleichzeitig die notwendige Folge eines veränderten Lebens als Antwort auf diese Gnade. Wir verstehen das Evangelium als Antwort auf die Frage des einzelnen Menschen, wie werde ich gerettet, und sehen gleichzeitig die größere Dimension des Evangeliums, die vollkommene Wiederherstellung der Zustände von Eden. Wir jubeln über das Es ist vollbracht von Jesus bei seinem ersten Kommen und dem damit verbundenen Anbruch des kommenden Zeitalters und sind uns gleichzeitig bewusst, dass die Vollendung noch aussteht und erst durch Jesus selbst Wirklichkeit werden wird. So verstehen wir das Evangelium. Wenn wir über die Gesellschaft nachdenken, wir als Detmold Nord wollen aber auch nah beim Menschen sein. Wir wollen die Balance zwischen der reinen Wertschätzung und der reinen Konfrontation mit der gegenwärtigen Gesellschaft halten. Das heißt konkret, wir wollen das Evangelium vom Inhalt her so klar und biblisch wie möglich verkündigen, die Form und Sprache aber dem heutigen Menschen zugänglich machen. Wir wollen der gegenwärtigen Kultur mit Respekt und Hochachtung begegnen, gleichzeitig aber auf die gottlosen Missstände darin verweisen und eine Gegenkultur verkündigen und leben, in der Gott an erster Stelle steht und die Liebe zu Gott und die Liebe untereinander regiert. Wir wollen die Betonung auf Mission und Evangelisation legen und uns gleichzeitig aktiv und vielfältig in die Gesellschaft investieren und auf eine Veränderung derselben hinarbeiten. Und wenn wir über die Frage reden, wer sind wir? Wir als Detmold Nord sind eine eigenständige Gemeinde mit einer eigenen Tradition und Frömmigkeit. Gleichzeitig sind wir ein Teil einer viel größeren Bewegung der Gemeinde Jesu und des Königreiches Gottes. Wir wollen deshalb mit anderen Gemeinden und Werken so viel wie möglich zusammenarbeiten und gleichzeitig unseren eigenen Überzeugungen treu sein. Oder auf den Punkt gebracht, nah bei Gott und nah bei den Menschen. Vielleicht sagst du jetzt, warum hast du nicht damit angefangen, Stephanus, sondern wärst du fertig gewesen damit. Aber alles, was wir die letzten Minuten gesagt haben, kannst du in dem zwei Sätzen zusammenfassen. Das, was uns motivieren soll, was uns Orientierung geben soll, was uns ganz praktisch ins Nachdenken bringen soll, ist die Frage, wie können wir beides leben, nah bei Gott zu sein und nah bei den Menschen zu sein. Und vielleicht, und das hoffen wir sehr, versteht ihr so ein bisschen, das ist nicht einfach so ein Satz, weil wir gedacht haben, ja komm, das klingt toll, nehmen wir. Das ist, und das hoffen wir, dass das unsere DNA wird. Dass alles, was wir sind und tun, immer wieder die Frage stellt, wir sind Priester, wie kann ich nah bei Gott sein und gleichzeitig nah bei Menschen sein? Wie kann ich den einen mit dem anderen verbinden? Und jetzt lasst mich einfach nur noch mal das Schaubild zeigen. Wir haben heute nur erstens gemacht. Und wir saßen als Älteste irgendwann im Januar zusammen, wir haben das so schrittweise erarbeitet und haben gesagt, das ist aber ziemlich unkonkret. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was heißt das denn jetzt? Wie setzen wir das um? Was heißt das für unsere ganz konkrete Arbeiten und Wirken in Detmold Nord? Und das kommt tatsächlich noch. Aber Leute, darum geht's: nah bei Gott und nah bei den Menschen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage stellen soll, ob es Fragen gibt. Aber gibt es eine Frage, wo ihr sagt, ich kann mir vorstellen, man muss das erst nur sacken lassen und drüber nachdenken. Wir wollen nur als Leitung zwei Angebote machen. Einerseits, wenn du jetzt eine Frage hast, jetzt konkret, wo du sagst, komm, das interessiert alle, dann stell die. Andererseits, und jetzt lasst mich einfach nur noch mal das zeigen, wir wollen mit euch gemeinsam den Prozess durchlaufen. Das heißt, wir wünschen uns sehr, dass du jetzt nicht nur für dich dir deine Gedanken machst und sagst, das war super oder das war schlecht, aber das hätte ich anders gemacht, sondern wir wünschen uns, dass wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind. Und deswegen nicht nur das Angebot, sondern tatsächlich die Bitte von uns als Ältesten, lasst uns ins Gespräch kommen darüber. Das kann jetzt schon passieren, das kann nach nächster Woche passieren, das wird auf jeden Fall die nächsten Monate passieren. weil wir immer und immer wieder darüber nachdenken werden. Aber gibt es eine Frage jetzt, wo ihr sagt, das wäre hilfreich, wenn ich das noch wüsste, oder wie ist das gemeint? Genau. Es wurde aufgenommen und die PowerPoint können wir auch auf die Homepage stellen. Ist ein sehr guter Punkt. Weil das natürlich, sonst macht das keinen Sinn, wenn man nur einen Teil der Gemeinde hat.